Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Inside Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Vogon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute spreche ich mit Peter Krische über ein ganz spezielles Thema. Und zwar über Hookless und Tubeless beim Rennrad. Was genau sind eigentlich die Vorteile von einer Hookless-Felge? Was sind eventuell die Nachteile? Und warum sollte ich überhaupt beim Rennrad auf Tubeless umsteigen? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Hey Peter, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns mal über ein spezielles Thema zu reden. Und zwar über das Thema Hookless bzw. Tubeless. Weil gerade so in den letzten Wochen und Monaten ist das irgendwie in aller Munde, weil es ein paar Probleme mit den Systemen gab. Und für mich ist es mal ganz wichtig ganz interessant zu erfahren, was sind denn aktuell diese Probleme mit Hookless?
Probleme sind es im Großen und Ganzen nicht, wenn man Hookless-Felgen vernünftig anwendet. Das heißt, die Vorschriften beachtet, die der Felgenhersteller oder der Reifenhersteller halt aufgesetzt hat. Dazu zählen zum Beispiel, dass auf Hookless-Felgen grundsätzlich oder von den meisten Reifenherstellern nur Tubeless-Reifen freigegeben sind und keine Reifen, die mit Schlauch gefahren werden müssen. Das ist schon ein Ding, was zumindest ganz wichtig ist. Und dass halt die Max-Luftdrücke beachtet werden, die gegenüber Hakenfelgen doch um einiges geringer sind. Also sind meistens die Drücke reduziert bis auf maximal 5 Bar.
Mhm. Es gab jetzt so ein paar Sachen bei Rennen, wo Leuten die Reifen abgesprungen sind. Das betraf jetzt keine Schwalbe-Produkte, sondern andere Produkte. Aber trotzdem ist es gerade so, dass zum Beispiel die UCI prüft, ob Hookless-Felgen überhaupt noch im Rennsport zugelassen sein dürfen. Kannst du da genau oder ein bisschen mehr sagen, was da bei den verschiedenen Athleten passiert ist?
Ja, im Großen und Ganzen ja. So 100% geklärt sind die ganzen Vorfälle noch nicht. Es hat einige gegeben, wo gegen Hindernisse gefahren wurden oder durch tiefe Schlaglöcher. Bei den Fällen ist es noch nicht 100% geklärt, was im Endeffekt erst war, ob der Reifen abgesprungen ist vor oder nach dem Impact. Mhm. Das ist noch nicht so 100% geklärt oder befindet sich gerade noch in Klärung. Aber es hat auch einige Vorfälle gegeben in der Vergangenheit, wo der Reifen von der Hookless-Felge runtergeflogen ist. Ob da jetzt mit zu viel Druck gefahren wurde oder nicht, kann man jetzt schlecht beurteilen.
Ja.
Aber wir können festhalten, dass halt einige Hersteller auch Kerne verbaut haben, die halt nicht so hochfest sind, wie normalerweise, ich sag mal, so ein Tubeless-Reifen über einen Kern verfügen sollte.
Mhm.
Das ist halt so das Hauptproblem bei dieser ganzen Geschichte.
Es ist natürlich so, klar, ne, Pro Tour, da versucht man irgendwie das Allerbeste rauszuholen und sich vielleicht auch mal über irgendwelche Regeln hinwegzusetzen, um nochmal hier oder da ein bisschen schneller zu sein. Aber dieses ganze Thema Hookless und Tubeless ist natürlich auch im Breitensport eine große Sache. Gibt es denn da auch Probleme oder muss ich jetzt als Normalo-Fahrer auf irgendwas Besonderes achten?
Wie ich eingangs schon sagte, also was ganz wichtig ist, ist halt darauf zu achten, erstens mal, was habe ich für eine Felge? Handelt es sich hier wirklich um eine Hookless-Felge oder um eine Hakenfelge? Der Unterschied liegt einfach nur in der Flanke, dass im oberen Bereich bei einer Hookless-Felge natürlich kein Haken vorhanden ist, wie der Name ja schon sagt, und bei der Hakenfelge ein Haken vorhanden ist, die komplett, also von der Handhabung auch unproblematischer ist. Da kann ich auch Tube-Type-Reifen drauf fahren, Tubeless-Reifen drauf fahren, also da brauche ich keinen Unterschied zu machen. Bei den Hookless-Felgen geben halt die Reifenhersteller vor, welche Reifen sie für diese Felgen freigeben, weil sie halt ein bisschen empfindlicher sind, was hohe Drücke angeht, weil halt dieser Haken oder dieser Sicherheitsfeature im oberen Bereich dann dementsprechend nicht so vorhanden ist wie bei einer Hooked-Felge, also wie bei einer Hakenfelge.
Ja.
Das ist zu beachten. Und wie ich schon sagte, natürlich die Luftdrücke, die dürfen nicht zu hoch sein, ist auch ganz wichtig.
Genau, da sprechen wir jetzt gleich nochmal drüber, was für Drücke man ja grundsätzlich mal fahren sollte, weil das ist ja immer wieder ein Thema und da gibt es ja irgendwie so 1000 verschiedene Aussagen. Aber es ist natürlich irgendwie schon spannend, dass das
Problem mit diesen abspringenden Reifen ja doch irgendwie gerade jetzt in den letzten Monaten oder in den letzten Rennen verstärkt da war. Was denkst du, woran liegt das? Weil jetzt gerade früher ist ja so die Zeit der Klassiker und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass auch die Klassiker immer ein bisschen schwieriger werden. Oder jetzt gerade war es Strada Bianca, dann gibt es ganz viele unterschiedliche andere Rennen. Hast du das Gefühl, das sind überhaupt noch Rennradrennen oder ist das schon irgendwie was Härteres und geht schon fast Richtung Gravel, was die da fahren?
Also bis dato ist es immer Rennrad gewesen, ganz klar. Dieser Trend herrscht jetzt seit 2014. Die ersten Rennen haben jetzt stattgefunden in den letzten 2 Jahren, gerade was UCI-Rennen oder Weltmeisterschaft noch angeht. Lässt sich jetzt natürlich vorzüglich darüber streiten, ab welcher Reifenbreite jetzt irgendwo man von einem Gravelrennen redet oder halt von einem Straßenrennen. Ich finde, das liegt alles sehr, sehr dicht beieinander und Rennrad ist für mich Rennrad, Krummlenker ist für mich Gravel. Also das ist wirklich sehr, sehr schwer auseinanderzuhalten. Klar, wenn ich eine Strade Bianca fahre, da kann man im Endeffekt ja schon von einer Gravel Road sprechen.
Ja, das ist schon
früher sind da halt auch mit Reifenbreiten von 25 und 28 mm gefahren worden. Mittlerweile spricht man da von Reifenbreiten auch schon bis 32 mm, die da gefahren werden. Wobei selbst auch bei diesen Rennen bestimmt schon mehr Sinn machen würde, da auf 35 mm Reifen zu gehen. Von dem her ist das schwierig, an der Stelle irgendwo zu beantworten, wo man das jetzt einkategorisiert oder auch nicht.
Ja, ja.
Aber wir sehen ja auch, dass immer mehr World Tour Teams auch sich bei diesen Gravel-Rennen dann auch zeigen oder auch da ja auch schon wirklich Siege auch mit abräumen.
Ja, aber gerade wenn man jetzt solche Strecken hat wie Strada Bianca, wo ja wirklich viel, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich Gravel-Anteil ist, aber es ist halt ja schon einfach eine roughe Strecke. Da wird natürlich auch sehr viel auf das Thema Tubeless gesetzt, weil man halt einfach deutlich weniger Platten hat. Es hat halt einfach unfassbar viele Vorteile. Jetzt muss man aber Tubeless natürlich auch vernünftig bedienen. Und von daher, vielleicht kannst du nochmal so kurz erklären, gerade im Rennradbereich, was genau ist denn Tubeless?
Tubeless, wie es der Name ja schon sagt, ist ein schlauchloses System, ähnlich wie auch bei einem Pkw oder auch im Mountainbike-Bereich, wo es ja schon länger auch gang und gäbe ist, dass ich halt ohne Schlauch fahre. Ich habe, dadurch kann es natürlich dann auch nicht zu Durchschlägen kommen etc. pp., wo der Schlauch beschädigt werden kann, weil ich halt gar nicht mehr mit Schlauch fahre. Das heißt, das Durchschlagrisiko wird extremst minimiert und der große Vorteil ist halt, ja, eine gewisse Gewichtsersparung, die ich dabei habe. Und natürlich die vorbeugende Wirkung durch Pannenschutzmilch, wenn es dann zu einem Durchstich oder Ähnlichem kommt, dass der Reifen dann immer noch so ein Sicherheitsfeature hat, damit er wieder abdichtet und ich kann ohne Probleme dann auch weiterfahren. Das Problem, was vielleicht gerade jetzt in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr schon aufgetreten sind, ist halt dieses Hookless-Thema. Das ist eine neue Technologie, die sich irgendwo auf dem Markt da etablieren möchte. Wird natürlich ganz stark im Zusammenhang mit Tubeless gespielt, weil es mit Tubeless-Reifen am meisten Sinn macht. Mhm. Wie ich ja auch schon sagte, mit Tube-Type-Reifen an sich funktioniert es nicht. Von dem her vermischt man jetzt gerade so das Hookless-Problem eigentlich mit dem Tubeless-Problem. Mit der Tubeless-Geschichte, wobei das eine mit dem anderen eigentlich erstmal gar nichts zu tun hat. Das Problem ist, wie ich schon sagte, ist halt ein neues System, ähnlich wie es früher bei der Scheibenbremse ist. War ja auch ganz schwer, das World Tour, beim World Tour Geschehen dieses wirklich zu implementieren. Da hat es ja auch ganz große Aufschreie gegeben mit starken Verletzungen, die womöglich von den Scheibenbremsen entstanden sein sollten. Und ähnlich kann man sich das jetzt auch vorstellen mit diesen Hookless-Felgen. Also es wird im Endeffekt versucht, das irgendwo wieder ein bisschen zu, ja, nicht boykottieren. Aber es ist halt schwierig, bei gestandenen Rennfahrern da ein neues System zu implementieren.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt ist es ja so, stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt hier noch mein gutes altes, ich sage jetzt einfach mal eine Marke, Bianchi-Rad, mit dem ich halt ewig lang gefahren bin, habe da einen Schlauch drin. Und jetzt kaufe ich mir ein nagelneues Rad. Jetzt gibt es so viele Systeme, also es gibt Hookless, dann gibt es jetzt Tubeless, also Sachen, von denen ich irgendwie noch nie gehört habe. Wie erkenne ich denn jetzt, dass mein Tubeless-Reifen auch zu meiner Felge passt, so dass mir eben das nicht passiert, dass es abspringt und ich nachher irgendwie Probleme da bekomme?
Also grundsätzlich ist erstmal zu prüfen, ob es sich dabei schon um eine Tubeless-Ready-Felge handelt. Das ist erstmal schon Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt tubeless fahren kann. Ist natürlich in den letzten Jahren auch inflationär stark geworden im Markt. Also neue Räder oder auch Räder, die vor 3-4 Jahren gebaut wurden, sind meist schon mit Tubeless-Ready-Laufrädern ausgestattet. Mhm. Da ist es wichtig halt, wenn ich den Reifen demontiere, einfach im oberen Bereich der Flanke zu schauen, habe ich da einen Haken oder ist da halt kein Haken? Also dann kann ich daran unterscheiden, handelt es sich jetzt hier um eine Hookless-Felge oder handelt es sich über eine ganz normale Hakenfelge? Wenn ich eine Hakenfelge habe, brauche ich eigentlich nicht so viel beachten. Natürlich die Luftdrücke, so wie sie vorgeschrieben sind, vom Reifen her. Oder was viel ausschlaggebender ist, immer was der Felgenhersteller vorgibt, was für Maxdruck gefahren darf, werden darf. Mhm. Bei der Hookless-Geschichte, klar, wenn ich dann weiß, es handelt sich um eine Hookless-Felge, muss ich darauf achten, welche Reifen kaufe ich dafür. Welcher Hersteller hat Tubeless-Reifen dafür freigegeben, ist ganz wichtig, darauf zu achten. Und da ist es halt auch super wichtig, darauf zu achten, dass der richtige Luftdruck eingesetzt wird. Mhm. Was vielleicht auch noch an der Stelle ganz wichtig ist zu erwähnen, auch eine Hookless-Felge kann ich natürlich mit einem Reifen fahren, also mit einem Schlauch fahren, aber es muss, wie gesagt, dann immer ein Tubeless-Reifen sein, ne? Der dann auch mit Schlauch auf dieser Felge montiert werden kann.
Ja. Ne? Also das heißt, da muss man halt wirklich gucken, dass es gut zusammenpasst. Und das Thema, was du natürlich jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, ist das Thema Luftdruck. Also gehen wir wieder zurück zu meinem alten blauen oder grünen Bianchi. Ich glaube, damals war noch ja so viel Luft wie geht. Ja, also das Ding, das stimmt ja jetzt schon seit Ewigkeiten nicht mehr und hat wahrscheinlich früher auch nicht gestimmt. Was sind denn jetzt so Drücke, die ich mit dem Tubeless-System fahren kann?
Also natürlich kann man da schon sagen, zu einem Schlauchsystem meist 1,5 bis 2 bar, fast weniger. Also wenn ich früher mit einem 25er Reifen mit einem Luftdruck von, ich sag mal, was ja eigentlich so gang und gäbe war, zwischen 8 und 9 bar, ja, kann ich den locker mit 6,5 bar fahren. Aber ist natürlich auch immer die Frage des Gewichts. Das muss natürlich beachtet werden. Da gibt es aber bei uns auf der Internetseite gute Informationen darüber, mit welchen Luftdrücken ich da pro Gewicht dann auch zu fahren habe. Also da gibt es auch mittlerweile von vielen Herstellern Plattformen, wo ich mich da genau drüber informieren kann. Hm. Und wie du schon sagtest, ist es wichtig, nicht mehr alles reingeben, was geht. Macht überhaupt keinen Sinn. Der Komfort, der so einen Reifen normalerweise hat, wenn ich den halt nicht totpumpe, wirkt sich auf meine Kondition oder auf das Fahrverhalten viel, viel besser aus, als wenn ich da wirklich, weiß ich nicht, 8-9 bar reingebe. Hm. Das macht aus trainingstechnischer oder aus Rennfahrersicht überhaupt keinen Sinn mehr.
Hm. Wenn wir jetzt wieder zurück zur Hookless-Felge gehen, was sind da so die Maximaldrücke, die man da fahren darf? Oder ist das wirklich von Reifen alles unterschiedlich?
Das ist von Reifenbreite zu Reifenbreite wieder unterschiedlich. Da gibt es von der RTO auch vorgeschriebene Luftdrücke, die sich da steigern, aber man kann sagen, alles, was unter 30 mm ist, ist Maxdruck 5 bar. Mhm. Das ist das Maximale, was ich da in so einen Reifen reinpumpen kann.
Das ist halt schon echt ein Riesenunterschied zwischen 9 früher und 5 Maximum jetzt. Ne? Das ist, ist schon spannend.
Wie gesagt, das ist dann aber auch wiederum mehr dann diesem Hookless-Thema geschuldet. Ne? Das Sicherste ist halt einfach, oder auch nicht Sicherste, aber das Einfachste von der Handhabung ist einfach eine Felge mit Haken. Ja. Da gibt es, glaube ich, muss man gar nicht drum herum reden. Hookless-Felgen mögen irgendwo ihre Vorteile haben, definitiv, und auch ihre Berechtigung. Aber wenn ich ein System haben möchte, was wirklich, ich sag mal für den Endverbraucher auch gerade, ohne viel Risiko oder ohne viel nachzufragen, einfach zu bedienen ist, ist es halt eine Felge mit Haken.
Das wenn muss du jetzt schon
ganz klar so sagen.
Wenn du jetzt schon gesagt hast, es gibt oder es hat seine Berechtigung oder es gibt Vorteile, was sind die Vorteile von Hookless? Warum macht man das überhaupt, wenn das Risiko ja doch irgendwie ein bisschen höher ist, beziehungsweise man mehr darauf achten muss, was man fährt?
Ja, man spricht davon, dass der Reifen sich halt anders formt, also dass der nicht so, ich sag mal, reifenballig rauskommt, sondern eher dann schon auch eine aerodynamischere Form entwickelt. Das ist zum Beispiel ein Vorteil und du hast halt etwas mehr Volumen, weshalb ich dann auch mit dem Luftdruck etwas weiter dann runtergehen kann. Ne? Also dass ich das Volumen nicht nur über den Reifen erzeuge, sondern dann tatsächlich auch über die Felge nochmal. Okay. Also das sind so kleine Besonderheiten an der Hookless-Felge, die man da vielleicht als Vorteil herauskehren kann. Ne? Hm.
Jetzt ist es ja so, dass bei Schwalbe die Reifen eben nicht abspringen, sondern die halt dementsprechend entwickelt sind, dass die darauf halten. Wie muss denn so ein Reifen entwickelt sein und was ist das Spezielle an einem Hookless-Reifen?
Hookless-Reifen sprechen wir ja nicht von. Wir sprechen von Tubeless-Reifen.
Oder so.
Die wir für Hookless-Felgen freigeben.
Genau.
Bei uns ist halt ein sehr hochfester Kern verbaut, der extrem viel Geld kostet, der auch 14 Jahre wir schon einsetzen. Also wir haben ja schon relativ früh mit der Tubeless-Technologie im Rennrad begonnen. Ich würde mal fast sagen, dass wir einer mit der Pioniere waren.
Ja.
Von dem her haben wir natürlich den Kern auch immer wieder weiter verfeinert, auch was den Durchmesser angeht, optimal angepasst, damit Montage und Felge wirklich 100% zusammenfassen. Ja, und das, wie gesagt, das Haupt ist halt das Material, das extremst teuer ist, aber wo meiner Meinung nach auch kein Weg dran vorbeigeht, sowas für so einen Reifen zu verbauen. Und da machen wir auch von Schwalbe keine Kompromisse und meinen da noch irgendwie Geld sparen zu wollen auf Kosten der Sicherheit. Also das ist bei uns ein komplettes No-Go.
Geld ist natürlich einmal ein Thema. Das andere Thema ist halt immer Gewicht. Ist so ein Reifen dann auch schwerer wie einer, der keinen hochfesten Kern hat, oder ist es wirklich einfach Technologie?
Genau, das ist nur Technologie. Also gewichtstechnisch gibt es da keine Unterschiede. Es gibt ja die Unterschiede im Gewicht zwischen einem Tube-Type, also einem schlauchgefahrenen Reifen und einem TLE-Reifen. Aber das liegt dann eher an der Abdichtung. Also dass der Reifen dicht wird, verbaue ich halt etwas mehr Gummi auf der Seitenwand, damit der Reifen dann dementsprechend auch dicht wird. Ne? Das ist halt so der Unterschied zwischen einem Tube-Type und einem Tubeless-Reifen.
Jetzt gibt es natürlich mit euch ganz viele andere Mitbewerber, die tolle Rennradreifen verkaufen. Aber warum sind nicht alle so wie die Schwalbe-Reifen? Weil ich meine, vom Preis her sind die jetzt ja nicht riesig unterschiedlich, oder?
Vom Endpreis nicht, nee,
genau.
das stimmt wohl. Ne? Also vom Preis her gibt es da einige Mitbewerber, die noch über unseren Preisen liegen, was so ein Tubeless-Reifen angeht. Warum und weshalb kann ich ehrlich gesagt und möchte ich auch gar nicht beurteilen. Ich möchte nicht irgendeinem Mitbewerber da in Diskredit ziehen, ganz im Gegenteil.
Ja.
Ich denke eher, dass wir da auch für beide Seiten irgendwie vernünftig, nicht zusammenarbeiten, aber schon eine Sprache sprechen sollten, weil das für uns ist Tubeless halt sehr, sehr wichtig und ist natürlich doof, wenn das durch solche Vorfälle dann irgendwo in Misskredit gezogen wird. Ne? Deswegen ist es uns eigentlich lieber, es funktioniert bei allen, also nicht nur bei uns, sondern bei allen Mitbewerbern auch. Das kann das ganze Tubeless-Thema eigentlich auch nur zum Positiven beeinflussen, auch für den Endverbraucher.
Ja, definitiv. Wenn wir jetzt mal wieder zum Endverbraucher gehen, der hat sich jetzt ein Rad gekauft vor 1, 2, 3 Jahren, hört jetzt diesen Podcast und denkt sich so, vielleicht müsste ich doch mal gucken, was mein Setup eigentlich ist, weil ich habe einfach ein Rad gekauft, habe mich damit nicht großartig beschäftigt, habe ich Tubeless, habe ich eigentlich einen Schlauch drin. Wie sehe ich das dann am besten und wie kann ich rausfinden, was ich für Material da fahre?
Also meist bei den Felgen steht es schon auf der Felge drauf. Da spricht man ja, wie gesagt, auch von der Maulweite, wird bei der Felge angegeben. Also das ist im Endeffekt die innere Weite einer Felge. Die liegt jetzt standardmäßig im Rennradbereich zwischen 20 und 21 mm mittlerweile. Aber da gibt es auch Hersteller, die da weitergehen und auch schmaler gehen. Davon hängt auch immer wiederum ab, wie breit der Reifen dann ausfallen darf. Ne? Aber ich glaube, das würde jetzt einfach zu weit führen. Am besten ist eigentlich, sich im Internet zu erkundigen. Ich weiß ja genau, was habe ich für eine Felge, welche Hersteller. Da steht meist ein Code auf der Felge oder eine Bezeichnung. Die kann ich eingeben und dann bekomme ich über die Felge, eigentlich über den Hersteller, schon Informationen satt und genug, die mir völlig ausreichen, um da dann auch den richtigen Reifen für zu finden.
Ja, okay. Das heißt, das machen und dann steht eigentlich dem Spaß auf dem Rad im Sommer nichts mehr im Wege. Und auch wenn man mal einen Platten hat, dann einfach darauf achten, den vernünftigen Reifen nachzukaufen, wenn er zu sehr beschädigt sein sollte oder abgefahren. Und dann,
Ja, das Wichtige ist vielleicht an der Stelle noch zu sagen, ist immer darauf zu achten auch, welche Reifen sind tatsächlich von dem Erstausrüster, also da, wo ich das Rad komplett gekauft habe, montiert. Ne? Also da muss ich auch immer darauf achten, kann ich die Reifen tubeless umrüsten oder halt auch nicht. Ne? Also der Hersteller verbaut meistens dann natürlich Reifen, die auch 100% zu der Felge passen. Und da sollte ich mich vielleicht auch so ein bisschen nachrichten, dass ich dann dementsprechend diesen Reifentyp auch wieder nachkaufe. Ne?
Mhm.
Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig. Ne?
Das Spannende, was man vielleicht auch dazu dann noch sagen muss, nur weil der Reifen gut zur Felge passt und beides tubeless ready ist, muss es aber nicht immer heißen, dass der Hersteller auch schon tubeless verbaut hat. Von daher,
genau.
Ne, da?
Genau, also wenn er jetzt Hookless-Felgen tatsächlich schon verbaut hat auf seinem Rad, dann muss er dementsprechend TLE-Reifen verbaut haben, die aber meist dann auch mit Schlauch ausgeliefert sind. Ne?
Ja.
Da kann ich dann im Endeffekt hergehen und kann den Schlauch rausbauen, setze das Tubeless-Ventil rein und kann den Reifen dann auch dementsprechend Tubeless umrüsten. Ne?
Genau, und damit dann auch alle Vorteile des Tubeless vernünftig nutzen.
Richtig,
genau. Und sorgenfreies Leben auf dem Rad haben.
Sozusagen.
Peter, genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ja? Dass du uns da ein bisschen mit in die Thematik reingenommen hast.
Ja.
Und
Ich will hoffen, das war nicht zu kompliziert.
Ich habe es verstanden bis jetzt, also sollte es auch für jeden anderen gut sein.
Es ist manchmal nicht so einfach. Wir sind tief drin im Thema und fällt es manchmal schwer, einen Endverbraucher oder zu verstehen oder den auch dementsprechend vernünftig mitzunehmen. Also das ist immer so ein bisschen die Krux bei der ganzen Geschichte.
Ja. Aber ich glaube, das ist dir ganz gut gelungen. Und ich bin jetzt auf alle Fälle eine ganze Ecke schlauer. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Alles klar.
Bis bald. Zu danken,
ne? Tschüss. Bis dann.